Zwei Männer stehen auf einem Gipfel. Sie schauen über die Berge hinweg in die Ferne. Der eine neugierig, der andere stolz.
Ach ja, weißt du, was das ist? Das ist der Opa und der Onkel Bernhard. Ja.
Die zwei Männer sind auf einem Foto, das meiner Mutter vertraut ist. Denn es hing immer im Flur der Wohnung ihrer Eltern. Eine Aufnahme aus den 50er Jahren von ihrem Papa, meinem Opa und seinem Schwager, schwarz-weiß auf Sperrholz gedruckt. Die Berge in der Ferne sind blassgrau, vorne dramatisch dunkel. Mein Opa hat ein Bein lässig auf einen Felsen vor sich gestellt. Nach dem Tod meiner Großeltern ist das Foto aus ihrem in meinen Flur gewandert. Jetzt begegne ich meinem Opa jeden Tag in meiner Wohnung. Ich schicke das Bild per Handynachricht an meine Familie. Wer kennt es? Wer weiß, wo es aufgenommen wurde? Eine Spurensuche beginnt. Das müsste eine Bergtour auf die Alpspitze gewesen sein, meint mein Onkel. Und alle schicken Emojis mit Herzchenaugen. Meine Tante Regine ergänzt:
Mir fällt so auf, dass die Kleidung damals einfach ein wenig dunkler oder gedeckte Farben waren. Es sind jetzt zwar nur Schwarz-Weiß-Fotos, aber trotzdem erkennt man ja, dass das jetzt keine wahnsinnig bunten Farben waren. Oder man weiß es ja heute auch. Und heute ist so die Outdoor-Kleidung kunterbunt und schrill und schreiend.
Ich liebe es, draußen zu sein. In jeder freien Minute mache ich einen Ausflug, wenn es mehr Minuten sind, auch gerne in die Berge. Draußen sein, Natur um mich haben, die Vögel zwitschern hören, einen Fuß vor den anderen setzen, das ist für mich Freiheit pur. Und nur das Nötigste dabei haben. Wasser, Proviant im Rucksack. Obwohl, wenn ich mir das Schwarz-Weiß-Foto noch mal genauer anschaue, das Nötigste war damals anders. Februar 2024. Ich bin beim Schneeschuhwandern in der Slowakei. Die Teilnehmenden haben äußerlich nicht viel gemeinsam mit meinem Opa vor 70 Jahren. Hartschellhosen statt Knickerbocker, Regenjacken, die atmen können, ein ultraleichter Rucksack. Birgit und Frauke sind rot angezogen, Jörg grün, unser Bergführer Rado grün-blau, ich in schwarz. Wir sind ein bunter Haufen. Das Outfit kann je nach Wetter wechseln. Wie eine Zwiebel häuten wir uns, wenn es warm wird. Ein Schlupfschal bei Wind, Sonnenbrille. Es gibt immer was zum An- und Ausziehen. Ulrike hat eine türkisfarbene Jacke an, eine Hochfunktionsjacke, innen Merino-Wolle. Sie hat die Berge erst spät entdeckt. In der DDR gab es für sie keine Bergausflüge. Erst mit Mitte 20 geht es auch für sie los, erzählt sie abends in der Pension in Pribisko.
Meine erste echte Alpentour war natürlich erst nach der Wende mit meinem Onkel, der in den Bergen groß geworden ist. Ja, und ich habe angefangen in Knickerbockern, die ich von seiner Frau geerbt habe. Schöner Kurzstoff. Ich habe sie heute noch im Schrank liegen. Und ich war ganz stolz, Lederwanderschuhe zu kaufen. Die waren also ungefüttert, kein Gore-Tex. Das war ganz ordinäres schwarzes Leder. Ja, und dann normaler Pullover und vor allem auch ein Wollpullover, wenn es dann kalt wurde oben. Und den habe ich auch angehabt dann auf meinem ersten 3000er.
Auch ihr Onkel schwört damals auf die guten alten Bergschuhe.
Ich weiß noch, wie wir über die Qualität der Sohle diskutiert haben, was rutscht und was nicht. Und dass mein Onkel die damals neuen Schuhe schrecklich fand, weil die schlechtere Sohlen hatten. Und im Feuchten rutschte man damit. Und er sagte, es muss eine Gummisohle sein. Die hatten meine Schuhe, weil was anderes gab es da nicht.
Die Berge rufen Ulrike seither immer wieder. Viele Touren folgen. Die Sohlen ihrer Schuhe sind inzwischen zwar nicht mehr aus Gummi und auch sonst sagt sie, Multifunktion hat selbstverständlich Vorteile.
Ich finde atmungsaktiv und so auch schön, aber manchmal denke ich, was ist das für ein Luxus und ist das überhaupt alles nötig? Es geht eigentlich auch anders. Und ich mache nicht alle Strömungen mit, ich denke so ein Quatsch. Es ist nur teuer und so viel besser ist es dann auch nicht.
Ein weiterer Teilnehmer beim Schneeschuhwandern ist Jörg. Für ihn gibt es ein Tool, auf das er auf gar keinen Fall verzichten möchte, erzählt er am nächsten Tag draußen auf Tour. Der Softwareentwickler bezeichnet sich als Datenfreak. Daher ist seine Sportuhr immer dabei.
Ich mag das, wenn ich hinterher sehen kann, wie weit bin ich gelaufen, welche Strecke, wie viele Höhenmeter, welchen Puls habe ich dabei gehabt, wie erschöpft war ich vielleicht, das sagen sie ja inzwischen auch. Ich würde sagen, das ist ein Bonus. Weniger während ich laufe in der Natur, sondern eher nachher, wenn ich dann nochmal mir den Weg Revue passieren lasse und sehe, oh, da ging es steil bergauf und ja, da habe ich mich angestrengt. Und die neueste Uhr hat auch eine Navigation drin, also kann man vorher die Route planen und dann sagt die einem, wo man abbiegen muss.
Ob Opa an so einer Uhr auch seine Freude gehabt hätte? Mit seinen Knickerbockern, Wollstrümpfen und Wanderschuhen, die nicht mal über den Knöchel gingen? Sie sehen eher aus wie Halbschuhe. Der Lederrucksack hängt schwer am Rücken. Was da wohl drin war? Sicher kein Sitzkissen, das bei mir in der Slowakei jeder dabei hat. Keine Trinkblase, kein Handy, das als Fotoapparat dient und auf dem gleichzeitig die Tourendaten sind. Und über seinen Puls hat er sich vermutlich keine Gedanken gemacht. Lediglich vielleicht registriert, dass das Herz klopft, wenn er zum Gipfel hochschnauft. Mit dem Bild auf der Alpspitze habe ich was angestoßen. Der Familienchat läuft heiß. Regine schickt Fotos, die Großeltern in den Flitterwochen. Meine Schwester kommentiert.
Mir fällt einfach noch ein, dass früher definitiv der Radius kleiner war, wo man hingereist ist, als heute. Keine Flugreisen in die Nähe, in dem Fall Fränkische Schweiz. Ja.
Meine Großeltern haben in Heroldsberg bei Nürnberg geheiratet, wo sie auch wohnten, und sind 1952 nach Pottenstein in die Fränkische Schweiz gefahren. Keine 50 Kilometer entfernt. Pottenstein ist heute immer noch ein sehr beliebter Ausflugsort. Man kann ihn auch als Hotspot bezeichnen. Die Tropfsteinhöhle dort ist berühmt, ebenso das Freibad, umrahmt von Felsen, das regelmäßig zu einem der schönsten in Deutschland gewählt wird. Ich mache mich auch auf den Weg nach Pottenstein, zu Josef Leikauf. Er ist dort geboren und verwurzelt und lebt mitten im Ort in einem schönen Fachwerkhaus in der Hauptstraße.
Kommen Sie rein!
Wenn jemand Pottenstein früher und heute kennt, dann sind es seine Frau Gisela und er. Ich zeige Ihnen die Bilder meiner Großeltern von ihrer Hochzeitsreise.
Das können Sie aber sehen, was Sie sagen.
Da sitzt aber jemand.
Ja,
das ist meine Oma.
Ach so, jawohl.
Hat sich da posiert?
Ja, du sitzt.
Auf dem Felsen,
jawohl,
oder?
No. Traut sich was, ne? Oder hat sich was getraut?
Also die haben damals, ihre Hochzeitsreise steht da auch dort.
In die Fränkische Schweiz gemacht.
In die Fränkische Schweiz, nach Pottenstein. Vom 20. steht er dort bis 27. April 1952. Aha.
Ja, schön.
Da waren wir 5 Jahre.
Ja. Da waren Sie beide 5. Also an die Zeit können Sie sich nicht mehr, naja, doch, vielleicht schon erinnern.
Sehr gut, sehr gut.
Wir haben, wir haben im April 69 geheiratet. Also so euch viel Unterschied ist gar nicht.
Sie kennen jeden Stein von Pottenstein.
Ja. Mit Höhen
Pottenstein sozusagen.
Mit Höhlen und so Sachen kennen wir uns schon sehr gut aus.
Das ist jetzt der Opa ausnahmsweise mal mit kurzen Hosen. Schon im April?
Bis man hatte, ne?
Ja, aber ist doch interessant, weil heutzutage weiß ich nicht, ob ein Nürnberger oder Heroldsbergerin noch Urlaub machen würde in der Fränkischen Schweiz. Also zumindest nicht den Hochzeits- oder es war ja die Hochzeitsreise.
Also wir sind damals noch Mittenwald, Garmisch sind wir damals gefahren, wie wir Hochzeit gehabt haben. Also auch bloß ein paar Tage, ne?
Und heute? Würde kaum jemand, der aus Bayern stammt, seine Flitterwochen auch hier machen. Wer es sich leisten kann, reist über die Grenzen Deutschlands hinaus für den Urlaub der Urlaube. Josef Leikauf ist nach nebenan gegangen, in seine Werkstatt, die mich sofort in die Vergangenheit katapultiert. Eine alte Violine hängt da, Bilder und Zeitungsausschnitte über Pottenstein, verrostetes Werkzeug, Seile und Haken, eben jede Menge Ausstattung aus seiner jahrzehntelangen aktiven Zeit bei der Bergwacht. Josef Leikauf zeigt mir ein Kleidungsstück, das genauso gut im Museum hängen könnte.
Das war meine Lederhose.
Ja. Die steht von selber, ne?
Die steht von selber und die ist angezogen worden, Sommer wie Winter.
Da passt gerade der Bobbes rein und das war's.
Ja, Schlange war das schon immer.
Mit der sind Sie dann auch draußen in der Natur unterwegs
gewesen? Immer.
Also ich weiß nur, wir haben dann so eine Trainingshose, gab es da nochmal, die war unten so zugebunden, aber wenn du im Schnee warst, die war so schwer, dann hat sich's richtig runtergezogen, das war gar nichts. Also wir haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt.
Heute kein Schnee mehr, keine schweren Klamotten im Schnee. Apropos Schnee, der scheint in den 50er und 60er Jahren alleine der männlichen Hälfte der Gesellschaft vorbehalten gewesen zu sein.
Ich habe keinen Schlittschuh gehabt, keine Ski, das war nur was für Buben, ne? War früher so. Also da waren die Mädels, sind da noch nicht so mitgegangen bei uns zum Skifahren.
Das heißt, Sie durften gar nicht irgendwie draußen Sport machen?
Na, doch schon, also halt im Schlitten Spielen, fahren. Schlitten fahren. Aber keine Ski haben wir nicht, also die Mädels nicht gehabt. Meine Schwester nicht und ich auch nicht.
Jetzt zeigen Sie mir ein Bild.
Ja,
ui, schön.
Das ist vor dem Sängerhäuschen.
Immerhin schon bunt, ne? Bei meinen Großeltern war es jetzt noch an Schwarz-Weiß.
Ja. Und so ist er wandern gegangen, die Gisela.
Ja, ich habe ein gestricktes Röckchen an und Kniestrümpfe.
Wie meine Oma, auf dem Bild zwischen Pottensteiner Felsen.
Sonntag früh auf Ansuch bis ca. um 11 Uhr. Wir sind immer noch in die Gänge gegangen. Und dann hat man sich umgezogen, beichwachtmäßig. Und dann ist man wandern, klettern oder irgendwas gegangen. Also eine Bundhosen.
Luderhose, würde man heute sagen, gehabt, ne? Ein kariertes Hemd und ein Jäckle drüber.
Ja.
Jetzt, wenn Sie die Leute heute anschauen, was die anhaben zum Klettern, zum Wandern, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Das ist schlimm.
Ja?
No, wie die ausschauen. Es ist wie wenn ich einen Radler, sicher einen Radfahrer, ne? Dass man sich so zusammenrichten kann. Da wären wir nie auf die Straße gegangen. Da ist noch keiner mit weiß ich nicht, so Kunststoffzeug da rumgelaufen. Ne? Hat es ja nicht gegeben.
Was ist das Modernste, was Sie haben?
Ich brauche nichts.
Sie haben eine Stoffhose an, auch wenn Sie rausgehen?
Immer zu.
Das heißt, wenn Sie schwitzen, so schnell trocknet es nicht, ne? Und wenn es regnet?
Geh nicht raus.
So einfach ist das. Wir aber gehen jetzt raus, schließlich regnet es nicht. Seine ersten Kletterversuche hat Josef hier an der Pottensteiner Stadtmauer gemacht, erzählt er, und denkt wehmütig an die alten Zeiten, in denen Outdoor nicht mal ein Fremdwort war, sondern inexistent außerhalb des englischen Sprachraums. 5 Schritte von Josefs Haus entfernt steht seine Bergwacht. Auch da übrigens Frauenfehlanzeige. Die ersten Frauen in der Bayerischen Bergwacht mussten sich 1991 einklagen, um mitmachen zu dürfen.
Da hat sich alles verändert und noch einmal verändert. Zum Glück für uns.
Und wie zum Beweis fährt ein Auto vor, parkt ein. Josef Leikau freut sich, eine junge Bergwachtkollegin zu sehen. 2 Generationen Bergwacht, da lässt sich doch prima ein Bogen spannen von damals zum heute.
Ich bin die Lena und jetzt habe ich gerade mein Einsatzleiterauto wieder zurückgegeben.
Mit welchem Equipment gehen die Leute an den Felsen oder auch wandern?
Also ich glaube, heutzutage ist man einfach schon sehr gut ausgestattet. Also oft erkennt man auch so ein bisschen so verschiedene Trends. Oder am Kletterfeld sieht man dann ganz, ganz viele bunte Farben und man merkt, ah ja, okay, da sind wieder ganz viele Kletterer unterwegs. Ich denke, das war früher vielleicht anders, dass da einfach die Farben und die Materialien einfach viel dezenter waren und man vielleicht auch nicht so viel hatte von allem.
Auch mehr Menschen mit Fitness-Trekker sieht sie. Ein Trend, den die 31-Jährige aber nicht mitmacht.
Ich möchte einfach mein Leben so mehr oder weniger selbstbestimmt leben. Ob jetzt die Uhr dies oder das sagt, wäre mir jetzt egal. Und ich bin auch ein bisschen so mit Datenschutz und so weiter nicht der große Fan davon, jetzt da auch überwacht zu werden.
Wie sehen Sie denn überhaupt dazu, dass wir alle immer ausgestatteter sind? Heißt das auch, dass wir immer erfahrener sind? Ich meine jetzt gerade in der Bergwacht.
Also ich persönlich sehe das jetzt nicht kritisch, aber natürlich wird eine Ausstattung nichts ersetzen an Erfahrung. Geht ja auch nicht automatisch damit einher.
Und wie ist es mit den Aufgaben der Bergwacht? Könnte der 46 Jahre ältere Josef auch noch mit auf Einsatz?
Die haben so viel Material. Wir wüssten gar nicht, was wir damit machen sollen. Keine Chance.
Hat sich alles ein wenig verändert, oder? Logischerweise.
Nicht ein wenig verändert, sondern sehr, sehr, sehr stark. So ein alter Bergwachtler wie ich, der wüsste mit dem Zeug nichts anzufangen. Weder zum Retten, noch zum Klettern, noch zu irgendwas.
Nur weil wir jetzt besser ausgestattet sind, heißt es ja nicht, dass wir besser gewappnet sind für das, was die Natur von uns dann auch draußen fordert. Aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade jetzt auch als Privatperson verlieren die Leute mit viel Ausstattung manchmal so den Blick auch für das Wesentliche, weil sie so beschäftigt sind mit der Uhr oder mit dem Handy oder mit der Drohne, die drüber fliegt und dann genießt man schon gar nicht mehr. Aber vielleicht gibt es auch jemanden ganz viel, dass er die Landschaft durch die Drohne sieht und dadurch hat er auch ein anderes Erlebnis, was ich jetzt nicht habe.
Wenn wir schon bei Fotos sind. Heute erledigt alles ein Smartphone und die Knipskünste sind noch im selben Moment in die Welt verschickt. Schön für die Empfänger, die so immer ein Stückchen mitreisen können. Die Orte aber kann das manchmal ziemlich verändern.
Manchmal meint man auch, dass die Posts im Internet einen dazu bewegen, dass man sich an Orte bewegt, die früher vielleicht auch uninteressant waren und die jetzt aber ganz stark anziehen.
Ich habe bei einer Alpenüberquerung schon mal eine bestimmte Übernachtungshütte gemieden und bin stattdessen einen Umweg gegangen, weil die Hängebrücke dort zwar spektakulär sein soll, aber eben auch so überlaufen, dass man anstehen muss, um drüber zu kommen. Schade, aber das ist mir zu voll. So manch ein Insta-Hotspot musste sogar schon für Besucher gesperrt werden. Pottenstein hat so einen Ort noch nicht, bislang zumindest. Sowas kann sich ja schnell ändern, liegt ja in der Natur der Sache. Josef Leikauf und ich verabschieden uns von Lena und gehen weiter durch sein Pottenstein, bis wir einen guten Blick haben auf die Pottensteiner Wand. Legen unseren Kopf in den Nacken, schauen auf den Kletterfelsen mit Überhang, der so schwierig zu begehen ist, dass früher gerade mal so 2-3 Männer in der Woche am Felsen hingen, erinnert sich Josef Leikauf. Frauen sowieso nicht.
Die Pottensteiner Wand war berüchtigt für ihre Schwierigkeitsgraden. Und das hat man sofort gewusst, da gehen wir lieber nicht nach, nicht, dass einer zuschaut und sagt, oh, das ist aber nichts Gescheites, was der da möchte. Ne?
Das stimmt, weil das ist ja einsehbar vom ganzen Ort aus.
Ja.
Heute versuchen sich viel mehr an der Pottensteiner Wand. So viele, dass die Stadt den Felsen zur Brutzeit der Turmfalken und Dohlen für einige Monate sperren muss.
Und die ist jetzt 60 Meter hoch und die ist überhängend. Und das ist für die Kletterer sehr schön, wenn die jetzt da raufklettern und machen oben fest. Und dann hängen die von der Wand unten her mindestens 3-4 Meter weg, frei.
Sind Sie da auch schon mal hochklettern?
Ja, bestimmt schon, sich mal.
Wird Sie es jucken, dann noch mal hoch?
Nein. Da bin ich schon lang durch. Ich habe die ersten Hagen, wo betoniert sind, die habe ich mir neu betoniert.
Also Sie sind schuld, dass so viele Menschen kommen?
Können wir sagen. So einfach war es nicht. Heute machen die das anders. Die seilen sich ab von oben runter, haben eine Bohrmaschine dabei, haben ihren Raggerfix dübel und schmeißen den Dübel rein.
Also es ist einfacher geworden auch?
Ja, viel einfacher. Drum gibt es so viel. Jetzt sieht man ein bisschen, die Flecken, die weißen Flecken. Da ist überall wahrscheinlich auch ein Haken. Die kommen von dem Magnesium, wo man die Hände mit einschmiert, dass man nicht rutscht. Hat man nie gehabt. Wäre niemand auf die Idee gekommen, sich die Hände einzureimen, wie die Turner da so. Ne? Nie und nimmer.
Höher, schneller, weiter. Auch in der Natur? Verbessertes Equipment ermöglicht es. Damit einhergeht, es gibt viel mehr Menschen, die rausgehen. Neue Sportarten wie E-Bike oder Downhill kommen dazu. So werden auch die letzten Ecken und Winkel in der Natur erobert, die früher nur wenigen Könnern vorbehalten waren oder ganz unberührt blieben. Was aber macht es mit einem Ort wie Pottenstein, mit gerade mal etwas über 5000 Einwohnern, mit seinem in ganz Europa bekannten Klettergebiet, wenn die Naturliebhaber mehr werden? Während mich Josef Leikauf in die Vergangenheit mitgenommen hat, in die 50er Jahre seiner Kindheit, in denen auch meine Großeltern auf Hochzeitsreise hier waren, ist es Zeit, die Gegenwart anzuschauen. Ich treffe mich mit Birgit Haberberger, 1,5 Kilometer außerhalb von Pottenstein, oben auf einem Felsplateau, dem sogenannten Erlebnisfelsen. Die Gästeführerin und Referentin für Tourismus kommt in Wanderschuhen und mit Outdoorjacke und hat an den Veränderungen rund um Pottenstein mitgewirkt.
Früher hatten wir überwiegend Übernachtungstourismus. Die sind dann bis zu 2-3 Wochen geblieben. Und jetzt haben wir im Schnitt im Jahr ungefähr 250.000 Übernachtungen und 750.000 Tagesgäste. Man merkt eindeutig, dass die Gäste, die zu uns kommen, weniger Zeit haben. Und deswegen möchten sie möglichst viel in einem engen Zeitfenster erleben.
Und das am liebsten auf engem Raum. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, möchte die Stadt vor allem Erlebnisse bieten. Daher gibt es jetzt auch eine Erlebnismeile, zu der der Erlebnisfelsen gehört, samt Erlebnisgastronomie. Ganz schön viel Erlebnis für so eine kleine Stadt wie Pottenstein. Kletterwald samt Baumwipfelpfad und verschiedene Fahrgeschäfte. Die jüngste Attraktion hier oben ist der 123 Meter lange Skywalk. Quasi eine Brücke ins Nirgendwo in 65 Metern Höhe.
Jetzt sind wir erstmal über den Bierbänken drüber. Also wir sehen auf der einen Seite die Rodelbahn, wir sehen den Hexenbesen, die Gondelfahrt. Wir sehen auf der anderen Seite Bungee-Jump-Möglichkeiten und Trampolin. Und die Brücke wackelt ganz schön, holala. Schön, so, und jetzt ist es so ein bisschen wie Schweben. Wir hören die Vögelchen, die sind fast ein bisschen höher noch als die Bäume. Da klopft schon ein bisschen das Herz.
Und am Ende hat man wunderbare Aussicht über weitere Erlebnisse. Zu unserer Rechten der schöne Schöngrundsee, wo man auch Boot fahren kann.
Mir schwindelt. Nicht nur wegen der Höhe, sondern auch wegen der vielen Möglichkeiten. Von hier oben kann ich auf die 1000-jährige Burg und das 100-jährige Felsenschwimmbad blicken, das mit seinem Jugendstil anachronistisch wirkt im Vergleich zum Erlebnisfelsen, an dem so viele Attraktionen auf einem Haufen sind. Mit welchen Augen hätten die Ritter der Burg wohl auf uns geblickt? Hätten sie sich gewundert, was wir alles hier oben treiben? Runter- und raufspringen, Karussell fahren, rodeln im Sommer, auf Spechthöhe spazieren? Alle Nischen und Bedürfnisse will Pottenstein, das vom Tourismus lebt, abdecken. Auch die, die wie ich lieber Ruhe in der Natur suchen, werden versorgt. Vielleicht ist es das, was das Draußensein auch verändert hat. Statt rauer, manchmal unwegsamer Natur wird sie für die verschiedenen Ansprüche häppchengerecht aufbereitet und serviert.
Pilgern nimmt auch zu. Also wir haben auch den Jakobusweg, wir haben jetzt den Marienweg, wo man dann zur Ruhe kommen kann und zur Besinnung. Und der Wallfahrerweg und der Andachtsweg.
Abenteuer erleben oder zur Ruhe kommen. Draußen sein erfüllt heute oft einen Zweck. Es ist ein optimiertes Freizeitvergnügen, während es früher mitunter stärker in den Alltag eingebunden war. Zumindest bei Josef Leikauf, dem Bergwachtler, war das so.
Wir haben zum Beispiel Gänse gehabt, so 20 Stück, und die mussten wir hüten.
Das heißt, draußen sein war auch immer ja mit Alltag verbunden, oder? Mit
irgendwas auf jeden Fall. Entweder muss man Kartoffelkrumen im Herbst, Gänse hüten. Der Bergkollege, der hat Gas hüten müssen. Und da waren wir auch immer dabei, draußen. Es ist halt manchmal passiert, dass die Gänse oder die Gasen schon daheim waren und wir noch nicht.
Da war eine kleine Wanderung sozusagen Teil der Arbeit und des Alltags und nicht abgekoppelt davon.
Heutzutage würde ich sagen, ist man deutlich schneller in der Natur. Man nutzt viel zum Stressabbau.
Zurück aus Pottenstein gehe ich in den Nürnberger Outdoor-Laden Travel & Track, um eine Outdoor-Hose zu kaufen. Mitinhaber Bastian Wurm-Trageiser berichtet von seiner Kundschaft, die früher hauptsächlich aus erfahrenen Wanderern und Kletterinnen bestand. Heute ist es jedermann und jede Frau. Wenn die Leute besser ausgestattet und die Natur erschlossener ist, können mehr Menschen raus.
Nehmen wir mal als Beispiel die Zugspitze. Das war früher eine Riesenunternehmung bei unseren Großeltern. Da waren wenig Besucher da, da hat man nicht genau gewusst, wie das Wetter ist, weil man tatsächlich wahrscheinlich nur in der Zeitung lesen musste oder im ersten deutschen Fernsehen, ARD, sich auf den Wetterbericht verlassen musste. Ja, heutzutage sind die Wetterberichte besser, man hat für alles eine App, man hat mehrere Seilbahnen, die einen notfalls irgendwo runterbringen, wenn man einen Runterweg nicht mehr schafft. Und wenn man das mal vergleicht, ist eine Zugspitztour heutzutage eine Standardbergtour. Es ist der höchste Berg Deutschlands, aber ich würde behaupten, jeder, der körperlich gesund ist und fit ist und sich ein bisschen Gedanken über die Ausrüstung macht, weil Bergschuhe sind schon trotzdem noch nötig, der kommt auf die Zugspitze.
Schön, weil Natur so viel mehr Menschen zugänglich ist. Schön zumindest für die Menschen, für die Natur eher weniger. Sie muss manchmal ganz schön viel aushalten. So haben sich vergangenen Sommer eben dort an der Zugspitze lange Warteschlangen am Höllental-Klettersteig gebildet. Die Wanderer mussten bis zu 3 Stunden ausharren, um eine anspruchsvolle Passage queren zu können. Also doch auch nicht immer schön für die Menschen? Manchmal frage ich mich, ist es nicht eine größere Leistung und viel höher zu bewerten, wenn Menschen früher mit einer Ausstattung Gipfel erklommen haben, mit der wir heute nicht mal einen größeren Spaziergang machen würden? Aber eigentlich will ich ja gar nicht in Leistungskategorien denken, wenn es um Naturerlebnis geht. Und doch, wie viel leichter haben wir es heute? Auch im wahrsten Wortsinn, denn Opas Rucksack war leer schon fast schwerer als meiner gepackt. Heute gibt es auch Rucksäcke, die nicht mal ein halbes Kilo wiegen. Und sie werden wohl noch leichter werden. Bastian Wurm-Trageiser von Travel & Track setzt diesen Sommer auf das Kontrastprogramm von höher, schneller, weiter. Er sucht in seinem Urlaub Einfachheit.
Einfach von zu Hause aus drauf loszuradeln. Wir haben 2 kleine Kinder, packen Zelt, Schlafsack und Isomatte ein. Manchmal ja, liegen schöne Dinge auch vor der Haustür.
Das dachten sich wohl auch meine Großeltern, als sie ihre Hochzeitsreise in die Fränkische Schweiz planten. Ob freiwillig, weil sie es wirklich so empfanden oder weil sie vielleicht nicht genug Geld oder Zeit oder auch kein Auto hatten, um weiter wegfahren zu können. Das Gute lag auch für sie nahe. Während ich diesen Beitrag schreibe, steht die ganze Zeit das Bild von Opa in den Bergen neben mir. Und ich denke, fesch war er. Auch ohne Regenjacke mit einer Wassersäule von 20.000 Millimetern. und heil wieder runtergekommen ist er auch.